Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Podcast der Börsenzeitung rund um ESG und Sustainable Finance. Ja, es ist keine Kunst, eine ganze Reihe an ESG-Daten zu erheben. Die Kunst ist eher herauszufinden, was sagen uns die am Ende? Und darauf will die Value Balancing Alliance eine Antwort finden, und zwar aus Perspektive von Unternehmen und den Entscheidern in diesen Unternehmen. Wie das genau aussieht, das wollen wir uns heute mal anschauen. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung, und bei mir im Studio ist heute Christian Heller, der CEO der Value Balancing Alliance. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Morgen.
Herr Heller, lassen Sie uns mal zunächst vorne anfangen und drauf schauen, wer die VBA eigentlich ist. Die Allianz ist ein Zusammenschluss, der besteht seit 2019, und zunächst haben sich da ja Beschäftigte aus Unternehmen zusammengefunden. Sie selber haben einen beruflichen Hintergrund bei der BASF. Erklären Sie uns doch vielleicht mal, wie kam es denn zu dieser Form des Austauschs? Was war die Notwendigkeit, die man da gesehen hat?
Ja, sehr, sehr gerne. Die Value Balancing Alliance, in Kürze VBA, wurde, wie Sie gesagt haben, 2019 gegründet. Da gibt es aber eine viel längere Historie. Und die geht zurück vor allem auf den ersten Mover, wie man so schön sagt, das ist der Kering-Konzern. Kering hat sich damals die Frage gestellt, wenn ich jetzt Turnschuhe und T-Shirts produziere, da stand Puma hinten dran, das damals noch Teil war von Kering, welche Kosten generiere ich eigentlich, die im Produktpreis gar nicht mit abgedeckt sind? Wir reden also über die externen Effekte von Geschäftsmodellen. Und Kering hat daraus über die Produkte, was Sie genannt haben, ein Environmental Profit and Loss Account entwickelt. Das heißt, als Gesamtkonzern Kering entlang der gesamten Wertschöpfungskette, welche Effekte generiere ich eigentlich auf Umwelt, auf Gesellschaft, die in den klassischen Finanzkennzahlen nicht abgedeckt sind.
Also das, was wir heute unter Scope 2 oder Scope 3 im Wesentlichen kennen würden.
Das wir als Scope 3 eigentlich sehen, aber zudem diese Effekte zu monetarisieren, sprich zu verstehen, wenn ich eine Tonne CO2 emittiere, was bedeutet das eigentlich an Kosten, die ich aktuell gar nicht in meinen Finanzkennzahlen drinne habe. Und diesen Gedankengang einer Berechnung von externen Effekten haben zu dem Zeitpunkt mehrere Unternehmen parallel und separat voneinander entwickelt. Und 2015 war es der Holcim-Konzern, der gesagt hat, wir reden doch alle irgendwo über dasselbe, lasst uns mal treffen, lasst uns mal austauschen, was machen wir denn eigentlich? Und dann wurde relativ schnell klar, dass eine gute Handvoll von Unternehmen genau an denselben Themen arbeitet, dass wir parallel daran arbeiten und dass das überhaupt keinen Sinn macht, sich bei Methoden in einen Wettbewerb zu begeben. Und das Endergebnis war dann die VBA.
Wie viele Mitglieder haben Sie denn inzwischen? Das ist ja schon ein recht illustrer Kreis geworden, ne?
Also wir haben damals mit 8 Unternehmen angefangen als Gründungsmitglieder. Wir sind ein eingetragener gemeinnütziger Verein und sind mittlerweile knapp 30 Großkonzerne, sind deutlich über Europa hinausgewachsen. Wir haben Unternehmen von Kalifornien bis Tokio mit einem Schwerpunkt in Europa, sind aber weltweit vertreten und haben unterschiedlichste Branchenvertreter aus der Realwirtschaft, aber auch aus der Finanzwirtschaft bei uns.
Was würden Sie denn sagen? Sie haben ja schon erklärt, es fing an im Prinzip mit dem Thema erstmal, wie kann ich Dinge messen und dann auch monetarisieren? Jetzt hat sich ja seit dieser Gründung auch regulatorisch wahnsinnig viel getan. Da kommen ja auch immer neue Themen dazu. Wenn Sie sich jetzt im Moment mal so die Agenda anschauen und das, was auch die Mitglieder mitbringen, was würden Sie sagen, ist im Moment das gravierendste oder das vorrangige Thema? Wo fließt im Moment die meiste gedankliche Arbeit rein bei Ihnen in der VBA?
Ich fange mal bei den Mitgliedern an. Bei den Mitgliedsunternehmen geht die meiste Arbeit momentan voll in die Regulierung rein. Sprich, wie schaffe ich diese Datenpunkte, ob es die Taxonomie ist, ob das die CSRD/EASRS ist, ob das die CS-Triple-D ist oder für die Finanzmarktakteure SFDA mit allen Rattenschwänzen hinten dran. Wie bekomme ich eigentlich die Daten zusammen und wie baue ich eigentlich die Prozesse auf, um die Daten sauber zu erheben, dass sie auch prüfbar sind? Und das ist bei uns ein Riesenvorteil, dass wir alle 4 der Big Four bei uns mit drinne haben. Sprich, alles, was wir selber auch mit aufbauen, ist sofort prüffähig, sage ich mal so. Was wir sehr wohl wahrnehmen, ist, dass bei den Unternehmen in den letzten 2 Jahren so viel Ressourcen in den Aufbau dieser Prozesse gegangen sind, dass die Luft zum Atmen drüber hinaus zu denken, was mache ich mit diesen Daten, welche Informationen kann ich daraus generieren, wie kann ich die für Entscheidungsfindung, Steuerung, externe Berichterstattung nutzen, völlig verloren gegangen ist. Aber wir merken, dass so seit 2-3 Monaten wieder eine Bewegung ist, ja, ich fange wieder dran an nachzudenken. Ich habe sozusagen das Ramp-up hinter mir und jetzt ist wieder mehr Luft da.
Es ist ja auch letztlich nicht Daten sammeln um des Habens willen, sondern ich möchte ja irgendwas damit machen, beziehungsweise auch die Investoren wollen ja Schlüsse daraus ziehen können. Man braucht es vielleicht auch fürs Risikomanagement. Wo müsste man denn diese Nachhaltigkeitsdaten, die ja, wie Sie sagen, jetzt in größerer Menge vorliegen, enger verknüpfen, vielleicht auch mit beispielsweise dem, was man im Finanzressort sieht oder in anderen Abteilungen der Unternehmen, um da so ein Gesamtbild zu entwickeln?
Also ich denke, es gibt hier zwei ganz wesentliche Entwicklungen, die wir sehen, die für die Thematik Nachhaltigkeit extrem wichtig sind. Das eine ist, dass die Verantwortung für Nachhaltigkeit mit der Regulierung aus den klassischen Nachhaltigkeitsabteilungen immer mehr in die CFO-Finance-Accounting-Schiene rüberrutscht und es in der Regel jetzt breite Teams in den Unternehmen gibt, die sich der Thematik annehmen. Finance-Accounting heißt, die Prozesse werden sauberer, die Datenqualität wird deutlich höher als davor. Und damit kann man dann deutlich besser auch in den Unternehmen arbeiten. Den zweiten Aspekt, den wir, glaube ich, machen müssen, ist diese doppelte Materialität, die ja über die CSRD im Wesentlichen eingespielt worden ist. Und das ist etwas, mit dem wir uns in der VBA auch ganz intensiv auseinandersetzen, weil den Wertbeitrag von Unternehmen in die Gesellschaft, diese Inside-Out- oder Value-to-Society-Perspektive, ist ja nichts anderes als zu verstehen, was schaffe ich als Unternehmen für einen Wert für die Gesellschaft, positiv wie negativ. Dann muss ich aber den Rückschluss ziehen, was bedeutet das eigentlich am Schluss für mich, für meinen Unternehmenswert, um nicht gleich zu sagen die Financial Bottom Line. Ich versuche es einem Beispiel zu machen. Wir messen die CO2-Emissionen von einem Unternehmen, ob das über die CSRD ist oder über andere Methodiken. Und wenn wir da einen Preis draufschlagen, dann wissen wir, was ist der Gesamtkostenbeitrag eigentlich. Social Cost of Carbon ist so das Modell, was man nutzt. Und man geht aktuell davon aus, nach letzten wissenschaftlichen Studien, dass dieser Preis bei ungefähr 200 US-Dollar die Tonne liegt. Diese 200 US-Dollar ist ein Gesamtkostenpaket, ist sozusagen ein Risk Exposure, wenn man will. Und Teile davon werden sich mittel- bis langfristig in der Financial Bottomline widerspiegeln. Stichwort Steuern, Stichwort Zertifikatsysteme und ähnliche Risiken, die kommen werden, die sich finanziell voll auswirken. Und da sind wir genau an dem Punkt, sich zu überlegen, Daten, die ich generiere, wie lade ich die mit Leben auf? Welche Informationen kann ich da am Schluss rausziehen? Sowohl für die interne Steuerung, Risikomanagement hatten Sie angesprochen, ist aber natürlich auch Geschäftsopportunitäten rauszufinden. Und das Zweite ist natürlich auch die externe Berichterstattung.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie machen eine Matrix letztlich auf Basis von Monetarisierung, sprich Sie haben einen Wert in Euro. Es gibt ja andere Modelle. Der WWF hat mal kritisiert, dass der VBA-Ansatz zum Beispiel das nicht in Grad Celsius ausdrückt. Die wollen gerne eine Metrik in Bezug zum 1,5 Grad Klimaziel. Wieso das eine oder das andere? Wonach entscheidet man?
Es sind zwei Aspekte, die wir da beachten müssen. Das eine ist ganz wesentlich die Zielgruppe. Und das zweite ist, welche Metriken nutze ich eigentlich zu welchem Zweck und kann ich die dann auch am Schluss verbinden? Ich fange mal an bei der Zielgruppe der VBA. Unsere Zielgruppe ist ganz klar wirtschaftliche Entscheidungsträger, sei es am Finanzmarkt, sei es in den Unternehmen selber, die in der Regel mit der Vielfalt dieser Metriken, fangen wir an mit Klima, gehen wir über Biodiversität hin zu Health and Safety, also Arbeitssicherheit, weitere Sozialthemen, mit diesen Metriken noch nie wirklich konfrontiert waren und die auch nicht wirklich verstehen. Ich sage immer, wir müssen als Nachhaltigkeitsabteilungen diese vielen Sprachen, die wir sprechen, in die Sprache übersetzen, die der CEO und der CFO versteht. Sprich, wir sprechen Spanisch, wir sprechen Portugiesisch, wir sprechen Chinesisch in den unterschiedlichen Metriken, müssen es aber ins Englische übersetzen, was alle dann verstehen, und das ist Geld. Und damit kriegen wir einen ganz, ganz anderen Zugang zu den Entscheidungsträgern und machen auch die Thematiken viel verständlicher. Ein weiterer Vorteil von der Monetarisierung ist, dass ich unterschiedliche Metriken plötzlich miteinander vergleichen kann. Sprich, ich kriege sowas wie eine relative Materialität hin zwischen unterschiedlichen Aspekten wie Klimawandel, Biodiversität, Gehaltszahlungen, Mindestlohnzahlungen und Ähnlichem zu verstehen. Wo drückt eigentlich der wesentliche Schuh in einem Unternehmen, was ich nicht machen kann mit unterschiedlichen Metriken? Ein dritter großer Vorteil ist, ich fange an, Nachhaltigkeitsaspekte zu kontextualisieren. Nehmen wir das Thema Wasser. Wenn Sie einen Liter Wasser an einem See wie dem Bodensee extrahieren oder am Rhein, ist es mitnichten so teuer, wie wenn Sie das in der Sahara machen. Und das kommt erst über diese Valuation, also über eine Bepreisung im Endeffekt, wird es deutlich. 1,5 Grad Ziel. Es geht ja vielen auch um die ganze Transition von einem Unternehmen. Ja, also diese Transition Pathways, die jetzt mittlerweile überall gebaut werden. Vorreiter ist ja UK. Was dann sehr stark an die Szenarien gesetzt wird, reden wir über ein 1,5 Grad Szenario, 3 Grad Szenario, 4 Grad Szenario. Und das ist eine andere Ausrichtung. Da geht es im Endeffekt viel stärker um die Planung nach vorne und um Entscheidungen im Unternehmen, wie komme ich auf eine Zielmarke hin. Und die Schnittstelle, die wir gerade versuchen, ist Rechnungslegung, also klassisches Accounting, mit diesen langfristigen Zielmarken zu verbinden. Und das ist etwas, was relativ neu, sage ich jetzt mal, in die ganze Debatte in der Breite reingekommen ist, sind diese Planungshorizonte. Normal, ein operatives Planungsspiel im Unternehmen dauert 1,5 bis 3 Jahre maximal. Wenn ich Anlagen baue, teilweise etwas länger. Aber jetzt über Aspekte wie Klimawandel, wie Biodiversität, verändert sich der Planungszeitraum fundamental. Und da sind wir alle am Suchen, was ist das Beste, wie wir damit umgehen können.
Jetzt ist ja, weil Sie gerade sagten, Sie müssen irgendwo auch eine Sprache sprechen, auch aus der Außenperspektive diese Vergleichbarkeit eine ganz große Herausforderung. Wenn ich eine Bilanz mal gesehen habe, dann weiß ich ja in etwa, wenn ich jetzt die BASF-Bilanz anschaue oder die von Siemens, dann weiß ich, da sind vergleichbare Daten an ähnlichen Positionen. Das schafft eine gewisse Orientierung und jeder, der mal eine gesehen hat, kommt damit klar. Aber bei Nachhaltigkeitsberichten zum Beispiel sind wir da ja noch ein ganzes Stück weit entfernt. Da gibt es eine große Varianz. Was wird erhoben, was wird ausgewiesen? Das ist dann oft auch noch mit Fußnoten versehen und ergänzenden Erläuterungen. Wie viel Einheitlichkeit kann man denn da überhaupt hinbekommen? Wie stark ist das vielleicht auch was Sie hören oder wo die Unternehmen hingehen? Oder sagen da alle, naja, mein Nachhaltigkeitsbericht ist halt so und so bleibt da?
Wir haben in der Nachhaltigkeitsdebatte ein Grundproblem. Das ist die hohe Varianz, von der Sie gesprochen haben, und die Vielfalt an Informationen. Und Sie machen für mich genau den richtigen Analogieschluss. Ich sage immer, ich gucke mir als Analyst eine Bilanz an von einem Unternehmen. Ich weiß nach 2 bis 3 Minuten, wie ist die finanzielle Situation von einem Unternehmen und kann sie ohne weiteres vergleichen innerhalb einer Industrie oder über Industrien hinweg. Dann mache ich den Nachhaltigkeitsbericht auf, lese da oder versuche 200 Seiten zu lesen, zu erfassen und habe eigentlich nicht verstanden, wo das Unternehmen steht, geschweige denn, dass ich es vergleichen kann. Und um Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen relevant zu machen, müssen wir auf eine ähnliche Vereinfachung kommen wie die finanziellen Statements, also G&V, Bilanz, Cashflow. Und wissen wir, bei den Financial Statements, da gibt es die eine Seite vorne im Unternehmensbericht, aber dann gibt es den riesen Anhang, wo diese Zahlen erklärt werden. Und das ist das erklärte Ziel auch von der Value Balancing Alliance, zu sagen, wir müssen die Nachhaltigkeitsinformation vergleichbar auf eine Seite bringen und dann haben wir den Unternehmensbericht, wo es in die Strategie eingebettet wird, wo die Zahlen erläutert werden. Und letzter Punkt dazu, ESRS, wir wissen, es sind 1200 Datenpunkte, viele qualitative, viele quantitative. Die Frage ist, kann ich die bündeln, kann ich die aggregieren und kann ich die in einzelnen Industrien auch so vergleichbar machen, dass ich Unternehmen A mit Unternehmen B vergleichen kann. Und das ist eine Ambition, auch über die Monetarisierung, Teilaspekte aufzuaggregieren. Es geht nicht darum, dass ich mich für das ein oder andere freikaufe, aber dass ich Informationen bündeln kann und damit einfacher kommunizierbar mache, ohne die Details im Hintergrund zu verstecken. Dafür ist dann der Unternehmensbericht oder der Anhang, wenn man so will, da.
Jetzt sagten Sie ja eingangs, Sie haben die Alliance auch gegründet, weil Unternehmen gesagt haben, wir arbeiten hier an ähnlichen Themen in den unterschiedlichen Häusern. Es gibt ja jetzt auch verschiedene Verbünde, die zum Beispiel auf ESG-Datenpunkten arbeiten. Das Carbon Disclosure Project zum Beispiel fällt mir jetzt ein. Besteht da nicht auch das Risiko, dass in verschiedenen Gruppen jetzt wiederum ähnliche Fragestellungen vielleicht unter leicht anderen Blickwinkeln adressiert werden? Bräuchte man da nicht vielleicht auch irgendwie eine, eine Koordination oder eine Bündelung, um sozusagen zu vermeiden, dass das, was die Unternehmen beobachtet haben, jetzt auf Basis verschiedener Initiativen passiert, die ja letztlich alle irgendwo in eine sehr ähnliche Richtung wahrscheinlich auch wollen.
Ja, das sagen wir so, es ist eine große Spaghetti-Schüssel, in die wir da gerade reingucken. Und es ist auch für die Personen, die seit Jahren im Nachhaltigkeitsbereich aktiv sind, schwierig zu verstehen, was macht eigentlich welche Initiative. Ganz zentral ist in meinen Augen, dass wir eine Konsolidierung der Standardisierer sehen. Stichwort Unternehmensberichterstattung zur Nachhaltigkeit, sei es über IFRS, ISSB, die enge Kooperation mit der GRI jetzt, was alles unter das Dach von IFRS gelaufen ist und auch die enge Schnittstelle nach Europa zur EFRAG, dass wir da eine deutliche Standardisierung einfach wahrnehmen. Die ist noch nicht perfekt, können wir gerne ins Detail gehen, müssen wir aber hier nicht machen, aber da ist eine Konsolidierung. Alle anderen Initiativen gehen ja sehr stark dahin, die Frage zu stellen, welche Daten brauche ich, wie kann ich die erheben, wie kann ich sie bereitstellen und was kann ich auch mit den Daten machen? Und da gibt es eine Vielfalt. Was die VBA als USP im Endeffekt hat, ist, wir reden direkt mit den Practitioners. Wir haben den Fokus auf die interne Entscheidungsfindung und die Monetarisierung, die wir durchführen, ist sozusagen ein Add-on, ein Multiplikator, um Datenpunkten mehr Information zu geben, vor allem für die interne Entscheidungsfindung, aber auch fürs externe Disclosure. Sprich, wie kriege ich ein Impact Statement hin, analog zu einem Financial Statement, um die Nachhaltigkeitsinformationen so in den Markt zu spielen. Das wird sicher noch 2, 3, 4, 5 Jahre dauern, bis sich das alles ein Stück weit nochmal weiter aussortiert hat. Das Wichtige für mich ist, dass zwischen den Initiativen in der Regel ein Austausch besteht und man schon ungefähr versteht, wer macht was und wo sind die Unterschiede.
Sie sind ja selber auch in verschiedenen Gremien aktiv. Sie sind auch zum Beispiel im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung. Wie muss man sich das vorstellen? Also versuchen Sie auch so ein bisschen dann die Einsicht aus dem einen Gremium in das andere zu tragen? Es hängt ja, glaube ich, häufig auch an den handelnden Personen. Also ich habe ja zumindest häufiger Gäste, die in mehreren Gremien dann eine Rolle spielen.
Also man versucht auf jeden Fall die Schnittstellen der unterschiedlichen Initiativen zusammenzuführen, zu vermeiden, dass da Doppelarbeit ist, die unterschiedlichen Personen auch zusammenzuführen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wie diese Zusammenarbeit in diesen Netzwerken läuft, weil es gerade auf dem Tisch liegt. Wir haben das ganze Thema Transitionspläne und die britische Regierung, die deutsche Regierung, die französische Regierung arbeiten an Transitionsplänen. UK ist am weitesten fortgeschritten. Zudem arbeitet die EU-Kommission dran, EFRAG als Standardsetzer arbeitet dran für Europa. Und auch die IFRS Foundation arbeitet daran. Die haben aber noch nie miteinander gesprochen und das haben wir zum Beispiel über den Sustainable Finance Beirat auch rausbekommen, dass die noch nicht miteinander vernetzt und verlinkt sind. Sodass wir jetzt gesagt haben, wir müssen diese Akteure zusammenbringen. Da spielt die deutsche Bundesregierung, der Sustainable Finance Beirat, eine wesentliche Rolle. Und wenn dieses Meeting dann jetzt im Sommer stattgefunden hat, dann schauen wir, wie wir da im Endeffekt zu einer Kohärenz dieser unterschiedlichen Rahmenwerke, die da entstehen, kommen können. In der Hoffnung, dass alle miteinander zusammenarbeiten, sich zuhören und an einem Strang ziehen werden.
Also eine hohe internationale Komplexität tatsächlich, auch wenn Sie jetzt mal aus Perspektive der VBA und auch der, ich sag mal ein Stück weit vielleicht als Vertreter der handelnden Akteure in einem Unternehmen, die das ja letztlich auf letzter Runterbrechung wieder betrifft, argumentieren und einen Wunsch formulieren dürften zu diesem ganzen Thema Standards und Harmonisierung. Was würden Sie sagen, wäre der Wunsch, den Ihre Mitglieder am liebsten erfüllt hätten?
Alle Gespräche, die wir führen, gehen im Endeffekt auf 3 Kernmessages zurück. Zum einen Global Baseline. Wir brauchen ein global einheitliches System, was dann sehr wohl in den Regionen oder Jurisdiktionen nochmal verengt oder vertieft werden kann, aber einen globalen Standard. Stichwort wie bei der Finanzberichterstattung. Das zweite, Simplifizierung. Es ist momentan viel zu komplex. Als Entscheidungsträger kann ich es nicht zusammenführen. Wir sagen immer, wie schaffe ich es, einen Dirigenten dazu zu befähigen, all diese unterschiedlichen Metriken, ich habe von Sprachen gesprochen, zusammenzuführen. Also es braucht eine Vereinfachung. Und das dritte ist, und das ist, glaube ich, das zentrale Thema, was alle Wirtschaftsakteure aus vor allem der Realwirtschaft momentan bewegt, wo ist der Return on Invest? weil viele Unternehmen sind seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten, auf dieser Nachhaltigkeitsjourney. Sie investieren nicht nur in die Berichterstattung, da steckt ja ganz viel hinten dran, Produkte, Prozesse und so weiter und so fort, aber man sieht es nicht, weder in der Marktkapitalisierung noch beim Zugang oder bei den Kapitalkosten. Und auch in den ganzen Gesprächen mit Investoren spielt das Thema Nachhaltigkeit keine oder nur eine sehr, 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 sehr untergeordnete Rolle. Sodass viele sich jetzt die Frage stellen, ich mache jetzt diese ganze Compliance-Thematik mit der Berichterstattung, aber was bringt es mir am Schluss? Sind es nur Kosten, die ich um einer Transparenz willen generiere, die keinen interessiert? Und da sind wir an einem Tipping Point und müssen uns sehr, sehr wohl überlegen, machen wir Nachhaltigkeit aktuell zu einer reinen Compliance-Tick-the-Box-Thematik? Und dann ist das Thema de facto eigentlich tot. Und dann haben wir ein ganz anderes Problem.
Also auch wieder so ein bisschen das Thema, was sagen mir diese Daten eigentlich, ne? Was kann ich daraus ableiten?
Genau.
Jetzt sagten Sie zu Recht, das Thema ist ja eins, was schon seit Jahren wabert. Was glauben Sie denn, wann wir so weit sein können, dass man sagt, wir haben eine Einheitlichkeit und auch, ich sag mal, einen einigermaßen einheitlichen Interpretationsrahmen für das, was wir da erheben?
Ich glaube, die Einheitlichkeit der Daten, die wir jetzt langsam sehen, wie gesagt, vorhin kurz erwähnt, IFRS, GRI arbeiten zusammen auf der globalen Ebene, Schnittstelle nach Europa rein, CSRD, ESRS und ähnliche Rahmenwerke. Das braucht noch ein paar Monate, um nicht zu sagen 2-3 Jahre, schätze ich mal, aber dann kommen wir zu einer viel stärkeren Vereinheitlichung. Aber allein diese Transparenz oder diese Daten werden ja noch nicht zwingend zu einer Veränderung führen. Und wir müssen uns, glaube ich, nichts vormachen, dass wir hier ein Systemversagen haben, der Märkte. Wir sprechen über externe Effekte, positive und negative, die über den Markt nicht abgebildet sind. Und am Schluss ist die VBA oder die Mitgliedsunternehmen der VBA haben sich zusammengeschlossen, um genau diese Lücke zu schließen. Ich sage immer, wenn wir vor 20 Jahren einen CO2-Preis von 50 Euro die Tonne gehabt hätten oder am besten 50 US-Dollar und das weltweit, würden wir uns heute viel, viel weniger über Klimawandel unterhalten, als wir es tun. Und was machen wir momentan? Wir versuchen, diese externen Effekte, diese Lücke im Markt zu schließen und die zu bepreisen und damit Signale zu setzen, wie teuer kann eigentlich etwas sein oder wie werthaltig ist eigentlich etwas. Um nicht gleich zu sagen, Sustainable Value Creation in seiner Ganzheit zu erfassen. Solange es aber am Schluss keinen Preis hat, ist die kapitalistische Marktwirtschaft das falsche System. Die positiven Zeichen, die wir aber sehen, ist, es kommt sukzessive an. Fängt an bei den Versicherungen, denken wir dran, wir sind in Deutschland, Ahrtal, kriegen Sie da noch eine Versicherung, ja oder nein? Geht weiter über die Banken, die viel stärker Nachhaltigkeitsaspekte in ihre Entscheidungen, in die Kundendiskussion mit reinführen. Da reden wir über Riskmanagement im Wesentlichen. Und bei Investoren kommt es sukzessive langsam an. Und natürlich spielt die Regulierung da eine Rolle, um das mit reinzuspielen. Aber am Schluss geht es im Endeffekt darum, wie bepreise ich Nachhaltigkeitsperformance? Und wenn ich als Unternehmen besser bin als mein Wettbewerber, soll ich dafür auch entlohnt werden, und zwar finanziell.
Der Weg sozusagen im Gedanklichen ist gezeichnet, aber es wird noch eine Weile dauern, nehme ich mit.
Der Weg ist gezeichnet, es wird dauern und es gibt einen guten Wettstreit um die besten Methoden. Was die VBA macht, ist ein Weg. Wie gesagt, sehr, sehr stark orientiert an der Target Audience Entscheidungsträger in der Wirtschaft. Es gibt andere Stakeholdergruppen, die andere Wege gehen werden. Und hoffen wir, dass es schneller geht als die Vereinheitlichung der Finanzberichterstattung.
Da wollen wir mit diesem zuversichtlichen Schlusswort schließen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie im Podcast waren und uns mal einen Einblick gegeben haben in die Arbeit der Value Balancing Alliance. Das war Ihr CEO Christian Heller. Vielen Dank für den Besuch.
Ganz herzlichen Dank.
Wir blicken auch dieses Mal noch auf einige weitere Themen der vergangenen Tage. Dafür ist mein Kollege Wolf Brandes bei mir im Studio. Hallo Wolf.
Hallo.
Wolf, lass uns mal einen Blick werfen auf die Windenergiebranche. Man muss, glaube ich, sagen, sie schwächelt. Es sind in Deutschland im ersten Halbjahr deutlich weniger Windräder gebaut worden als noch im Vorjahr. Was heißt das in Zahlen?
Die neu installierte Leistung in Gigawatt liegt um 19% unter dem entsprechenden Vorjahreswert, wie der Bundesverband Windenergie und der Energieanlagenbauverband mithalten. Man muss aber bedenken, dass auch Anlagen stillgelegt wurden. Der Nettozuwachs ist noch geringer. Die Onshore-Leistung in der deutschen Windenergie stieg damit in den ersten 6 Monaten nur um 1,5%.
Jetzt sieht ja das Erneuerbare Energiengesetz von 2023 eigentlich für dieses Jahr einen deutlich größeren Ausbau der installierten Leistung vor. Warum hinkt denn die Branche diesen Ausbauzielen jetzt so hinterher?
Ausgebremst wurde der Bau neuer Windräder im ersten Halbjahr unter anderem auch durch das schlechte Wetter. Insbesondere der starke Wind im April verursachte Probleme. Hinzu kamen aber auch eine Sperrung einer wichtigen Autobahn, die Schwertransporte zeitweise unmöglich machte. Die Verbände klagen zugleich über langsame Erlaubnisse für Großraum- und Schwertransporte, die man für den Bau der Windräder natürlich braucht.
Gibt es denn an anderer Stelle auch positive Signale von den Verbänden?
Ja, kann man schon sagen. Zumindest bei den Produktionskapazitäten mangelt es nicht. Die könnte man bei Bedarf hochfahren, um auch ambitionierte Ausbauziele zu erreichen. Es wird auch anerkannt, dass die Genehmigungsverfahren für Anlagen erstmals seit Jahren schneller laufen. Die Neugenehmigungen kletterten gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum sogar um ein Drittel. Dieser positive Trend müsse jetzt dynamisiert und verstetigt werden, sagt die Branche.
Wolf, ein Dauerthema bei uns ist ja die ESG-Regulierung. Die bezieht sich, wir sprechen ja auch häufig drüber, überwiegend noch auf den Umweltbereich. Allerdings fordern einige Institutionen ja schon längerem auch ein Rahmenwerk für die Sozialtaxonomie. Dem haben sich jetzt Wirtschaftsverbände angeschlossen. Was ist Ihre Idee?
Es geht um mehr Kapitaleinsatz für soziale Investitionen in Europa. Nur mit ausreichenden Investitionen in Gesundheit, Bildung und Wohnraum können der Zusammenhalt der Gesellschaft dauerhaft gesichert werden, argumentieren mehrere europäische Verbände.
Wer hat sich denn da im Einzelnen zusammengeschlossen jetzt?
Es ist eine ziemlich bunte Ansammlung, angefangen von der Europäischen Vereinigung öffentlicher Banken bis hin zum Kreis kirchlicher Investitionen. Die großen Bankenverbände sind aber nicht dabei.
Und was wollen diese Verbände jetzt mit Blick auf die Sozialthemen konkret erreichen?
Es geht um ein Rahmenwerk für soziale Investitionen. Man will, dass die Europäische Kommission ein Konzept entwickelt, das soziale Investitionen definiert und erleichtert. Ein solcher Rahmen sollte aber freiwillig sein und als Empfehlung dienen. Aus der EU-Umwelttaxonomie sollen Lehren gezogen werden, etwa im Hinblick auf die Verfügbarkeit von ESG-Daten und den Meldeaufwand.
ESG-Daten ist ein ganz gutes Stichwort. Unternehmen brauchen angesichts der kommenden Nachhaltigkeitsberichterstattung ja oft auch noch ein bisschen Orientierungshilfe bei ESG-Daten. Dazu gibt es jetzt auch eine neue Initiative. Worum geht's denn da?
2 Bankenverbände und der Verband der Versicherer haben einen ESG-Datenkatalog für große Unternehmen entwickelt. Zielgruppe sind also Unternehmen, die wegen der CSRD demnächst über Nachhaltigkeit berichten müssen. Banken und Versicherer wiederum sind auf die Zulieferung von ESG-Daten der Unternehmen angewiesen. Der Datenkatalog soll aber nicht nur den Unternehmen nützen, sondern auch der Finanzbranche helfen, die eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
Das sind ja recht breit gefasste Ziele. Ist das denn auch eine Initiative, die breit genug aufgesetzt ist, dass sie diese Reichweite und diese Wirkung entfalten kann?
Das kann man schon sagen. Bei dem Projekt haben sich der Bundesverband Deutscher Banken, der Verband Öffentlicher Banken und der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft zusammengetan. Und sie haben sich Unterstützung vom Verband der deutschen Treasurer und anderen Verbänden aus der Realwirtschaft geholt.
Und wie soll das dann im Projekt konkret aussehen?
Der neue Ansatz soll dazu beitragen, ESG-Datenabfragen bei Unternehmen zu harmonisieren und voranzutreiben. Es geht aber auch darum, den Aufwand für ESG-Berichterstattung für alle Beteiligten zu reduzieren. Der Ansatz vereinheitlicht die Abfragen. Die Verbände sagen aber auch, dass der neue ESG-Datenkatalog erst der Anfang ist. Sektor- und transaktionsspezifische Daten sind noch nicht enthalten.
Da ist also noch ein bisschen Arbeit zu erledigen. Wir werden es weiter begleiten. Vielen Dank für den Besuch heute im Podcast. Wolf Brandes, schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank.
Und ich darf Ihnen noch ans Herz legen für die Zeit nach der Sommerpause. Es geht am 1. Oktober weiter hier im Veranstaltungsprogramm mit der Impact-Konferenz. Das Motto ist Walk the Talk. Die findet am 1. Oktober von 9 Uhr an in Frankfurt statt. Und vorher gibt es aber auch im Sommer eine weitere Episode von Nachhaltiges Investieren. Wir hören uns das nächste Mal am 8. August, wenn Sie mögen. Ich freue mich, wenn Sie mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.